Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir holen jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zum Rundumschlag aus. Rundumschlag, was die zweite Liga vom Wochenende anbelangt. Wir blicken zurück auf den dritten Spieltag und Rundumschlag passt auch dann zu einem der Themen, das wir streifen werden. Denn Thorsten Lieberknecht, der Trainer von Braunschweig, der hat auch zum Rundumschlag ausgeholt. Eine Wutrede trapatonischen Ausmaßes schon fast losgelassen. Und bei uns ist unser Kollege Noah Platschko und der blickt mit uns zurück auf diesen dritten Spieltag der zweiten Liga. Hallo Noah.
Morgen.
Aber bevor wir zu Thorsten Lieberknecht kommen, gucken wir auf ein paar andere Themen. Gab ja einiges doch zu berichten vom Zweitliga-Wochenende. Großkreuz mit seinem ersten Treffer für Darmstadt. Das Debüt oder beim Debüt der Punktgewinn für Interimscoach Robert Lenk mit Aue. Und das würde uns dann auch wieder zu Braunschweig bringen. Dann gab es noch die ersten Punktabgaben von Nürnberg und Union. Und auch Sandhausen feiert einen Überraschungssieg. Also viel zu sprechen. Aber wir fangen an mit einem Club in der Krise, der Absteiger Ingolstadt, 3 Pleiten zum Auftakt, 2-6 Tore kassiert. Es läuft einfach nicht beim ehemaligen Erstligisten. Noah, was läuft falsch bei den Jungs?
Ja, das fragen sich da einige, glaube ich gerade. Also wirkt ein wenig wie die Auftritte vom SC Paderborn in den vergangenen Jahren. Also als Bundesliga-Absteiger dermaßen schlecht zu starten mit 3 Niederlagen ist sicherlich überraschend. Vor allem deswegen, weil die Mannschaft ja eigentlich, sag ich mal, wichtige Stützen aus der Bundesliga-Saison hat halten können. Mhm. Spieler wie Marvin Martip als Kapitän ist da geblieben. Auch Dario Lescano, der ja auch in der Bundesliga durchaus bewiesen hat, dass er Bundesliga-tauglich ist und ein sehr guter Stürmer ist. Ein Torwart wie Martin Hansen auch. Der Trainer Mike Walpurgis hat ja auch vergangene Saison eigentlich unter Beweis gestellt, dass er durchaus ein Konzept hat und auch einen Spielstil, mit dem er auch starke Mannschaften ärgern kann. Ich meine, wenn man mitten in der Rückrunde im Abstiegskampf 3-mal hintereinander gewinnt, das hat Ingolstadt ja geschafft, dann hat diese Mannschaft Potenzial. Aber irgendwie ist der Wurm drin. Inwieweit das vielleicht mit der Suspendierung von Spielern wie Florian Hadajonay zu tun hat oder auch Marcel Tisserand, das kann ich aus der Ferne leider nicht so gut beurteilen.
Aber es scheint irgendwo im Club auf jeden Fall zu haken und dass auch die eingespielte Defensive, die eigentlich als sattelfest angesehen wurde und eben auch als Faustpfand für die zweite Liga eben so überhaupt nicht funktioniert, jetzt auch beim 2-4 gegen Regensburg, da waren ja doch eklatante Lücken, damit hatte man sicherlich nicht gerechnet.
Ja, und insbesondere das Schockierende, würde ich sagen, aus Ingolstädter Sicht ist vielleicht auch, wenn man 1-0 zurückliegt und dann doch so gut zurückkommt in die Partie und das Spiel dreht, 2-1 in Führung, geht auch noch zu Hause, das hatte auch Mike Walpurgis selber im Interview gesagt, dann geht man eigentlich davon aus, dass der Knoten geplatzt ist und man das Spiel gegen einen, in Anführungszeichen, nur Aufsteiger wie Jan Regensburg dann auch sicher nach Hause führt. Aber als ehemalige Bundesligamannschaft dann so auseinanderzubrechen, ist doch ziemlich verwunderlich.
Vor allem Jan Regensburg hat es auch gesagt, nach dem 4-2-Sieg dann eben gegen Ingolstadt, da war irgendwo an diesem Wochenende Tag der offenen Tür und sie haben es einfach ausgenutzt. Also es war ein wörtliches Zitat, ich glaube vom Präsidenten, aber Tag der offenen Tür, es wurde ausgenutzt. Jan George zum Beispiel, der US-amerikanisch-stämmige Stürmer, 2 Kopfballtore, das ist ihm vorher auch noch nicht gelungen.
Nee, das ist ihm auch noch nicht gelungen. Und gut, Jan Regensburg kam ja auch mit einem Erfolg, sagen wir mal. Also haben ja die Darmstädter im Pokal besiegt. Das hat denen sicherlich nochmal eine extra Motivation gegeben. Und ja, zweimal innerhalb von, sag ich mal, einer Woche einen ehemaligen Bundesligisten zu schlagen, das zeugt vielleicht auch von Stärke des gegnerischen Teams, muss man dann auch sagen.
Kann man auch dann so mal sehen, muss man auch positiv dann manches Mal beurteilen. Also Jan Regensburg auf jeden Fall gut in die Saison gestartet, im Gegensatz zu Ingolstadt. Da läuft es einfach noch nicht. Trainer natürlich auch schon angezählt.
Ja, wobei der Geschäftsführer Sport sagte, man soll den Ball eher flach halten. Also wir sind jetzt am dritten Spieltag, aber klar, es wird nicht einfacher, insbesondere weil jetzt am kommenden Freitag, werden wir nachher vielleicht auch noch im Ausblick darauf zu sprechen kommen, dass Krisenduell zwischen den beiden punktlosen Teams der zweiten Liga stattfindet und da wird Ingolstadt dann in Fürth antreten müssen. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert, wenn es da wieder eine Niederlage setzt.
Also dann brennt vielleicht schon wieder der Baum in Ingolstadt und dann gibt es wieder weiteres zu berichten darüber. Wir gucken auf die weiteren Spiele oder auf weitere Spiele vom letzten Wochenende. Gehen mal kurz drauf ein. Vor allen Dingen, wir hatten es eingangs schon erwähnt, Union und Nürnberg, die spielen im direkten Duell 2-2 und das sind die ersten Punktverluste in dieser Saison für beide Teams.
Ja, richtig. Also ich habe mir das Spiel sogar auch angeguckt und es war auch relativ ausgeglichen. Also in der ersten Halbzeit hatte ich eher so den Eindruck, dass die Nürnberger das Spiel weitestgehend im Griff haben, aber so mehr oder weniger aus dem Nichts dann der Führungstreffer für die Gäste. Letzten Endes war es eine gerechte Punkteteilung, aber man hat schon gemerkt, dass da auf jeden Fall zwei Teams gegeneinander spielen, die ja, wenn sie so weiterhin so performen auf dem Platz, durchaus zu Aufstiegskandidaten gehören könnten, auch wenn man das natürlich am dritten Spieltag immer nur schwerlich sagen kann. Aber generell Union Berlin war ja schon in der vergangenen Saison, sage ich mal, lange Zeit oben mit dabei. Und auch Nürnberg hat unter dem neuen Trainer Kölner, nachdem es ja unter seinem Vorgänger Alois Schwarz eher weniger gut lief, einige gute Spiele gezeigt, auch wenn Nürnberg letztes Jahr ja zwischen Himmel und Hölle war und da es um nicht mehr viel ging. Aber total interessant, was bei beiden Mannschaften jetzt passiert und das wird auf jeden Fall spannend.
Also da werden wir natürlich auch weiter ein Auge drauf haben, genauso wie auf die Kieler, Holstein Kiel, Achter in der Tabelle jetzt. Die haben den ersten Sieg gefeiert in der zweiten Liga.
Ja, da habe ich mich persönlich, sag ich mal, so ein bisschen gefreut, weil ich mich noch erinnern kann, wie bitter die Kieler vor, ich glaube, 2 Jahren war es, gegen 1860 München in der Relegation gescheitert war. Letzte Minute kriegen sie noch ein Gegentor und steigen nicht auf, unabhängig davon, dass ich ja von der Relegation gar nichts halte. Aber dann folgte erstmal ein ziemlich trübes Jahr in der dritten Liga mit Abstiegskampf und jetzt hat sich die Mannschaft wieder rehabilitiert und letztes Jahr meiner Meinung nach verdient den Aufstieg gefeiert und das war ein verdienter Sieg für die Kieler. Für Fürth bedeutet das, wie für Ingolstadt, weiterhin 0 Punkte.
3-1, also gegen die Fürther, du hast es gesagt, die sind am Tabellenende, am ganz anderen Ende der Tabelle, nämlich ziemlich weit oben, da ist der SV Sandhausen. Die sind jetzt nicht ganz Tabellenführer, weil Bielefeld noch dran vorbeigezogen ist, die Punkt- oder Verlustpunkt frei geblieben sind. Aber die Sandhausener, die gewannen am Wochenende 4-0 gegen Dynamo Dresden.
Ja, das war sicherlich eine Überraschung. Generell, SV Sandhausen ist ja so ein bisschen die graue Maus der zweiten Liga, auch wenn es da mehrere graue Mäuse gibt, wenn man so will. Aber dass ein Team wie der SV Sandhausen mit 4-0 in Dresden gewinnt, das hätte vor dem Spieltag sicherlich niemand gedacht. Insbesondere, weil Dynamo Dresden ja selbst in der vergangenen Saison so stark aufgetreten ist und man in dieser Saison in meinen Augen auch damit hätte rechnen können, dass sie vielleicht sogar zu den Aufstiegskandidaten gehören. Umso überraschender, dass es dann so schief ging. Ich meine, Dresden hat mit Stefan Kutschke, sag ich mal, den besten Angreifer verloren, der jetzt in Ingolstadt spielt, aber nichtsdestotrotz ein 0-4 zu Hause gegen Sandhausen ist auch ein bisschen dürftig und da muss man mal gucken, wie sich das auch bei Dynamo Dresden vielleicht entwickelt in den kommenden Wochen.
Also auch interessante Themenpunkte, die dann sicherlich in den nächsten Wochen dann interessant auch bei uns hier in unserer Zusammenfassung werden. Bielefeld, ich sagte, ist Tabellenführer, 2-0 gegen Bochum gewonnen im Montagsspiel. Auch eine klare Kiste dann für die Bielefelder. 3 Siege zum Start in die Saison. Das ist für die natürlich auch schon mal eine wirklich große Hausnummer. Wir gucken auf Darmstadt. Auch die haben gewonnen. 3-0 gegen St. Pauli. Und da gab es mehrere Sachen, die auffielen. Erstmal Kevin Großkreuz, der Mann, den sie geholt haben, der ja in der ersten Liga in Ungnade gefallen war bei Stuttgart, jetzt in der zweiten Liga sich wieder hochspielen darf. Der hat getroffen für seinen neuen Club und es gab auch noch die Erkenntnis, dass es mit dem Stil von Thorsten Frings so langsam bei der Mannschaft klappt. Der ist mittlerweile angekommen.
Ja, ich hätte mich ja gefreut, Malte, wenn sich Kevin Großkreuz in der ersten Liga in Ungnade gefallen wäre. Er ist bei Stuttgart in der zweiten Liga.
Du hast recht, gefühlt in der ersten, aber es war in der zweiten. Du hast recht, jetzt sind sie in der ersten. Ja.
Richtig, genau. Ja. Die guten Stuttgarter. Nein, die sind jetzt in der anderen Liga. Generell, wie du schon sagtest, Darmstadt 98, das scheint zu funktionieren mit dem Spielstil. Wir haben ja dieses Märchen in Anführungszeichen von Darmstadt in den letzten Jahren schon irgendwie als Fußballromantiker mit Interesse verfolgt und ich glaube, jeder hat es den Darmstädtern irgendwie so ein bisschen gegönnt, dass es unter Dirk Schuster im ersten Jahr Bundesliga geklappt hat mit dem Klassenerhalt. Dann der Abgang des Trainers und dann wichtige Spieler haben den Verein verlassen und mit Norbert Meyer hat immer gar nicht funktioniert und als dann Thorsten Frings kam, war es dann auch schon viel zu spät gefühlt, weil man so weit abgeschlagen war. Aber jetzt in der zweiten Liga merkt man, dass diese Mannschaft mit Spielern wie Hamid Altintop oder auch Arthur Sobich, der jetzt von Hannover 96 kam, eben Großkreuz, den du erwähnt hast, oder Aitaj Sulu, der in der Bundesliga in seinem ersten Jahr, sage ich mal, öfters getroffen hat als mancher Stürmer, dass sie da doch ein sehr stabiles Gerüst haben an Spielern, die wirklich gut sind und mit denen man was erreichen kann. Und das System von Darmstadt auch aggressiv zu spielen, offensiv nach vorne, eigentlich das komplette Gegenteil, was sie davor gemacht haben, das scheint zu fruchten. Und der FC St. Pauli ist jetzt auch keine Laufkundschaft, von dem her hat mich das schon beeindruckt. Und 7 Punkte aus in 3 Spielen ist kein schlechtes Ergebnis.
Auch nicht für Fortuna Düsseldorf. 2-0 Sieg über Kaiserslautern. Auch die kommen auf 7 Punkte. Auch da läuft es momentan deutlich besser als in der letzten Saison.
Ja, das ist ja, da können wir vielleicht mal generell sprechen. Also bevor die Saison begonnen hatte, dann hatte man sich so die Teams angeguckt und irgendwie gefühlt die Hälfte der Liga zählt man irgendwie zum Favoritenkreis und überlegt sich, okay, ja, die haben doch vor 2, 3, 4 Jahren mal in der Bundesliga gespielt. Vielleicht haben die jetzt wieder den Traum, da oben mitzuspielen. Und da kommt es wirklich auf einen guten Start an, weil die Teams, die jetzt beispielsweise am Tabellenende sind, wie jetzt Ingolstadt, Fürth oder auch Bochum, die hätte man zu Beginn der Saison vielleicht auch eher oben erwartet. Also das ist so ein bisschen eine Wundertüte, und dass es jetzt für Fortuna Düsseldorf so gut läuft. Ja, unter Friedhelm Funkel in der vergangenen Saison, die ist nicht gut, jetzt wieder besser. So ganz richtig ist das nicht so zu erklären. Ja, ich bin da immer wieder überrascht, was in dieser Liga passiert. Aber deswegen finde ich sie auch so spannend, weil man eben vor der Saison und auch jetzt während der Saison eigentlich nicht richtig einschätzen kann, wo die Reise für wen hingeht.
Außerdem gewann der MSV Duisburg beim 1. FC Heidenheim mit 2-1. Und dann gab es ja noch ein Spiel gleich zum Auftakt am Freitag. Da ging es ja dann auch noch nicht nur bei diesem Darmstädter Sieg gegen St. Pauli hoch her, sondern auch nach dem Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Erzgebirge Aue. 1-1 ging das Ganze aus, und vor allen Dingen ein Mann, der ragte dabei raus, nämlich der Braunschweiger Trainer Thorsten Lieberknecht. Der hatte nämlich richtig, ja, Wut im Bauch, und die hat er auch rausgelassen. Der ließ eine richtige trapatonische Rede auf der Pressekonferenz über die wartenden Journalisten ergehen, und Adressat war nicht die eigene Mannschaft, die jetzt nicht gerade besonders toll gespielt hat, sondern die pfeifenden Fans, die nach der Kiel-Niederlage in der Woche zuvor die Mannschaft diffamiert hätten. So Lieberknecht, wir hören mal rein.
Was hier ab und an immer wieder auf die Jungs einprasselt, das ist unfassbar. Das ist nicht die Eintracht, die ich kenne. Seit Jahren. Und heute spielen wir gegen Aue, wo du weißt, dass es ein schweres Spiel wird. Und musst mit leben, dass deine Jungs bei dem ersten technischen Fehler ausgepfiffen werden, dass Häme über sie ausgeschüttet wird. Und musst mit den Jungs kämpfen und arbeiten. In der Kabine aufbauen. Ein Hendrik Zug, ich frage mich, was der Junge hier verbrochen hat, dass man so über ihn bei jedem Ballkontakt sich lächerlich macht. Ein Eros Datschai macht sein erstes Pflichtspieldebüt. Sein erstes Pflichtspieldebüt macht er hier. Macht mehr als ein ordentliches Pflichtspieldebüt. Macht einen Fehler, fängt dieses Stadion an zu lachen. Das ist meine Mannschaft, und ich verteidige meine Mannschaft bis zum Schluss. Das ist Fakt. Sowas kotzt mich an.
Also da hat er seinem Ärger richtig Luft gemacht. Er verteidigt seine Mannschaft bis zum Schluss, hat er gesagt. Was steckt dahinter? Will er die Mannschaft jetzt erstmal aus der Schusslinie nehmen? Taktischer Zug?
Ich denke ja. Aber also Thorsten Lieberknecht nimmt man das ja auch 100% ab. Also ja, natürlich war das jetzt kein spielerischer Leckerbissen. Mhm. Und dass die Mannschaft da vielleicht auch noch nicht die Form hat, die sie zu Mitte, Ende der vergangenen Saison hat, das ist auch klar. Aber erstmal möchte ich das wirklich positiv herausheben, weil Thorsten Lieberknecht wirklich einer ist, der da mit Herzblut für seine Mannschaft dabei ist. Ich weiß nicht, in wievieltes Jahr er als Trainer jetzt geht, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einem einfach negativ ausstößt, wenn man auch nach so einem Rückschlag in der Relegation gegen Wolfsburg scheitert, und dann muss man wieder und wieder das Ziel angehen, aufzusteigen. Und es gehen natürlich immer wieder Spieler und du musst die Mannschaft dann neu aufbauen. Und dass es da am Anfang der Saison noch nicht so läuft, ist völlig klar. Und wenn die Fans im eigenen Stadion dann also ungeduldig sind, ist es meiner Meinung nach völlig nachvollziehbar, wenn man da als Trainer auch mal die Fassung verliert. Und meiner Meinung nach war das jetzt richtig von ihm so zu reagieren. Es wirkte auch überhaupt nicht aufgesetzt, meiner Meinung nach. Und sicherlich möchte er die Mannschaft damit auch aus der Schusslinie ziehen, aber das war jetzt, glaube ich, kein taktischer Move, sondern er hat seine Emotionen eben freien Lauf gelassen, hat man ja gut gehört. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob die Fans sich nächstes Mal ein bisschen zurückhalten werden.
1:1 haben die Braunschweiger gespielt gegen Erzgebirge Aue. Auch da saß ein neuer Mann auf der Bank, Interimstrainer Robert Lenk. Jetzt hatte Lieberknecht ja auch in dieser Wutrede auch die Situation in Aue angesprochen. Ich hatte das ein bisschen zusammengekürzt. Er hatte auch noch gesagt, naja, die haben ja auch die letzten Wochen noch große Probleme gehabt und da muss man dann auch erstmal sehen, dass man gegen so eine Mannschaft dann auch spielt. Die reißen sich dann auch den Punkt auf und werden alles geben. Kann man den Braunschweigern Kampfgeist absprechen? So wie die Fans das tun?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das ist ja, ich denke, jeder Trainer steht erstmal so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen, wenn er mit einer Mannschaft gegen ein Team spielt, das auf einmal einen neuen Trainer hat. Ja. Mhm. Und dann wird die Mannschaft wieder anders agieren. Die gegnerische Mannschaft ist dann wiederum anders motiviert. Ich meine, Aue ist ja das beste Beispiel. Vergangene Saison wurde irgendwann Domenico Tedesco installiert, wo der mittlerweile aktiv ist, wissen wir ja. Mhm. Da hat Aue tatsächlich die zweite Liga an die Wand gespielt zum Teil, ja. Und also so ein Trainerwechsel kann wirklich etwas bewirken und einer Mannschaft wie Braunschweig, die wirklich immer über diesen Kampf kam, dann, wenn es mal nicht so läuft, direkt fehlenden Kampfgeist vorzuwerfen, das halte ich dann für zu übertrieben. Und wie gesagt, da ist Geduld gefragt, da müssen die Fans vielleicht auch mal einfach, ja, zumindest nicht in der Halbzeit schon anfangen zu pfeifen, sondern erstmal 90 Minuten die Mannschaft spielen lassen und dann kann man immer noch reagieren. Aber da gebe ich dem Trainer auf jeden Fall recht, in der Halbzeit zu pfeifen, ja, ist ein bisschen verfrüht, insbesondere am dritten Spieltag.
Also mal gucken, wie es dann auf jeden Fall dann in der nächsten Woche sein wird, wie die Fans dann reagieren. Kurzer Blick auf die Tabelle. Bielefeld also vorne, 9 Punkte, dahinter Sandhausen, Nürnberg, Düsseldorf, Darmstadt und Union Berlin alle mit 7 Punkten, Braunschweig auf 7 mit 5 Punkten, also auch gar nicht so weit weg von der Musik, da sind die Fans auch sehr, sehr kritisch dann momentan, deutlich schlechter sieht's aus bei den beiden punktgleich 17. bei Ingolstadt und Greuther Fürth, man kann auch sagen beim 17. und 18. die beiden momentan also auf den letzten Plätzen in der zweiten Liga und wir schauen noch schnell, wie es weitergeht, du hattest es schon angesprochen, es gibt das Krisenduell Fürth gegen Ingolstadt, nämlich in der nächsten Woche.
Ja, das wird sicherlich spannend und für die Mannschaft, die da ohne Punkte aus der Partie geht, die wird es dann richtig eng, beziehungsweise für den Trainer der jeweiligen Mannschaft.
Und an der Tabellenspitze gibt es auch noch ein Topspiel oder auch noch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Union empfängt nämlich Arminia Bielefeld, also da kann es dann auch für die Bielefelder vielleicht schon dann doch im vierten Spiel die erste Niederlage geben.
Ich werde live vor Ort sein, werde mir das anschauen an der alten Försterei und bin auf jeden Fall gespannt. Jeff Salbeen, neuer Mann, jetzt als einziges Team mit, wie du sagtest, 9 Punkten aus 3 Spielen gestartet. Enges Duell, die zweite Liga ist eng und ich würde kein Geld drauf setzen auf Heimsieg, Auswärtssieg oder Remis. Das wäre mir zu heikel.
Dann guckst dir an und berichte uns dann in der nächsten Woche gerne von diesem Spiel, von deinen Eindrücken, wie du dieses Topspiel in der zweiten Liga gesehen hast. Wir fassen es auf jeden Fall zusammen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Noah Platschko.
Danke.
Und vergesst ihr zu Hause nicht, Live-Sport heute wieder, Blindenfußball-EM aus Berlin, live auf meinsportradio.de.
The sound of football. Die Euro 2017 in Berlin, live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.